gedacht, wie kann die denn mit Pedro Pascal, mit Dakota Johnson und dann Mr. Captain America, wie kann da ein guter Film rauskommen? Hat sie sich jetzt verkauft? Und dann ist da ein komplettes Gegenteil. Das ist ein Film, der den Film, ich habe Liebe noch nie so betrachtet gesehen und ich habe echt viele Liebesfilme schon in meinem Leben gesehen. Es ist ein wundervolles Statement, wo auch mir hin und wieder ein Tränchen die Wange runterläuft. Ich finde, dass man derartig nüchtern mit dem Thema mal umgehen kann, um mich dahin zu führen, was es eigentlich bedarf, um Liebe zu erzeugen, war ein Übertrag, den ich so nicht erwartet habe. Und in diesen Szenen gibt's, das sind, ich sag immer, wir sagen das immer so gerne, Filmhochschulen-Szenen. Da gibt's eine Szene, wie sie am Fenster sitzen und rauchen und nebenbei die Bewertung abstellen. Und das ohne Zynismus, ohne etwas, sondern einfach nur Menschen, die in einem Business sind. Und das hat dieser Film noch und noch und noch und noch und noch und noch und noch mehr. Und auch wenn alle wissen, wer am Ende zusammenkommt, das hat mich zu 0% interessiert, weil es darum geht, bin ich ein Materialist? Bin ich auch so einer? Sage ich jetzt, Reinhard, ich bin nur mit dir zusammen, weil du einen geilen Schlitten hast oder weil du schön 1,90 Meter groß bist und ich meinen Kopf an deine Brust anlegen kann. Das sind ja alles Merkmale. Aber entsteht so Liebe? Nein. So entsteht eben nicht Liebe. Und das ist das große Statement, was ich mir so gesagt habe. Und zwischen diesen ganzen Liebesfilmen, die es da draußen gibt, mal hier so ein Standpunkt, so ein Exempel zu statuieren und zu sagen, das ist der Status quo und von dem gehen wir eigentlich aus in dieser modernen Social-Media-Welt, fand ich ein großartiges Statement und ist deswegen auch in meine Top 6 gekommen.
Also Materialist, dein Platz 6. Wir machen erstmal ganz kurz Musik und reden dann über Platz 5.
Seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. I've seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse leap from a bridge and try to fly. And I've seen a boy who was a dog who became a man who forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Connects me where I am now to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years. Years and 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 years. I can't begin to tell you how that feels. Thank you.
Es dreht sich alles um Filme und es dreht sich um die besten Filme des Jahres 2025. Hochgradig subjektiv, muss man sagen. Eingeschätzt von vier Herren. Ja, es sind wirklich vier Herren heute im Studio A. Die beiden Filmhalunken, Reinhard und Patrick. Und ja, die beiden Film-Nerds, Manu und Dominik. Und wir hatten eben unser Platz 6 bekannt gegeben und machen jetzt weiter mit Platz 5 und fangen jetzt mal bei Dominik an, mit deinem Platz 5.
Sehr, sehr gerne. Ich bleibe im Horror-Genre.
Schön.
Und da gab es einen Film, ich habe ihn hier eigentlich auf meiner 4, ich habe mich jetzt allerdings ganz spontan entschieden, ihn runter auf die 5 zu nehmen und die 5 dann als die 4. Es geht hier um das beste originale Drehbuch, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und das
sind wir gespannt.
Hat Zach Cregger geschrieben, der zuletzt für Barbarian bekannt war. Und der kam mit seinem Film Weapons dieses Jahr ins Kino. Das war ein absoluter Überraschungshit. Also der hatte natürlich durch seinen markanten Trailer schon ziemlich viele Vorschusslorbeeren, hat er bei mir angeteased. Und da ist mit Julia Garner und Josh Brolin auch fantastisch besetzt gewesen, in verschiedenen Akten erzählt. Das mag ich sowieso auch immer bei Filmen, wenn das da so verschiedene Akte gibt. Und ich meine nicht Aktzeichnungen.
Nee, also Kapitel, also wie es Quentin Tarantino ja ganz gerne macht.
Ja,
ne?
Genau,
also so
genau,
Überschriften
genau.
Quasi wie in einem Buch.
Und bei Weapons will ich eigentlich gar nicht zu viel verraten. Den muss man wirklich unbedingt einfach spüren. Könnt ihr jetzt auf Amazon Prime beispielsweise ausleihen. Gibt's aber sicherlich auch bei Apple oder bei YouTube Film. Guckt euch den unbedingt an, wenn der euch an euch vorbeigegangen ist. Weapons
war auch einer der Überraschungserfolge, muss man sagen.
Super erfolgreich. Ja. Über 100 Millionen in Amerika. Es war ein Mega-Erfolg.
Wenn man sich mal überlegt, noch ganz kurz, dass der Drehbuchautor und der Regisseur früher in so Geigelfilm mitgemacht hat. Slapstick. Der ist für Slapstick damals bekannt geworden in Miss March und hat dann Whitest Kids You Know als Fernsehserie gemacht. Ist dadurch ziemlich bekannt geworden und macht jetzt Horror.
Gut, ohne zu viel zu spoilern, das merkt man gen Ende des Films, merkt man das schon, dass der aus dem Bereich
kommt. Ja, ja, das ist
schon. Soll ja auch ein Spin-off geben von einer Figur, ne?
Ja, gut. Freue ich mich drauf.
Ja, also ist in der Tat, wie gesagt, wir halten uns da zurück und du hast den guten Hinweis gegeben, je weniger man von dem Film weiß, das darf man glaube ich sagen, egal wie jetzt die anderen ihn finden, aber je weniger man weiß, desto besser.
Ja.
Patrick, wir machen mal mit dir weiter. Du glaubst wohl, du kannst dich ausruhen. Extra einen Schluck Wasser nimmt er, weil jetzt legt Patrick los mit seinem Trommelwirbel.
Genau.
Platz 5.
Das ist mein, ich würde sagen, fast mein emotionalster, mein zweiter emotionalster Film des Jahres, auch aus dem Nichts herausgekommen. Ich bin ja große Verfechter des Animationsfilms. Reinhard, rümpfende Nase bitte.
Wo ist sie? Wo ist sie?
Da ist, ach, das machst du aber auch. Also, das könnte ein Meme sein.
Auf Befehl kann ich es nicht.
Ja. Entschuldigung. Ich sag's nochmal, Animationsfilm. Pixar hat dieses Jahr einen Film rausgebracht. Für mich sind das immer noch die Geschichtenerzähler. Selbst sowas wie Alo und Spot gefällt mir. Elio heißt aber der Film. Ist dieses Jahr rausgekommen, geht um einen Jungen, der sagt, ich bin eigentlich sowieso so allein auf der Welt, da kann ich mich auch ins Universum wenden und wird tatsächlich von Aliens entführt und ist dann so einem Art positiven utopischen Weltraumrat drin und hat dann die Stimme der Menschen aus Sicht eines Kindes. Das Besondere an dem Film ist, neben dieser natürlich wundervollen Prämissen und die, was ist gut, was ist böse und diese typische Grauschattierung, die ja Pixar als selbstverständlich erachtet, was viele Drehbuchautoren versuchen zu erreichen, was die auf jeden Fall immer drin haben, ist die Tatsache, dass das Thema Einsamkeit für mich dieses Jahr nie besser besprochen wurde. Also ich schaue diesen Film nie als Animationsunterhaltungsfilm. Für mich ist das ein ganz trauriger, emotionaler Film über Einsamkeit, der sogar eine Szene am Ende hat, die das sogar nochmal bestätigt. Und da denke ich mir, wie befreit kann Kino sein, das 0 oder 6-jährigen zu geben, dass die trotzdem einen unterhaltsamen Film haben und sich trotzdem dieses Gefühl des Alleinseins, und das haben wir alle und Kinder haben das sehr häufig, das Gefühl. Das kann sein, wenn die nur 5 Minuten alleine auf dem Spielplatz sind, wo sind meine Eltern? Und das, dass dieser Film das mir so nahe gebracht hat, hat ein Qualitätsmerkmal und deswegen ist das mein Platz 5.
Und du hast mir das so schmackhaft gemacht, ich habe ihn leider noch nicht sehen können, ich wollte ihn immer unbedingt sehen, weil es muss auch sagen, Elio, also wie gesagt, wir merken ja immer so, dass der kommerzielle Erfolg oder nicht der Erfolg nichts über einen Film aussagen müssen, weil Elio ist einer der wenigen Flops von Pixar, muss man auch sagen, aber viele sagen eben zu Unrecht und du ja eben auch, weil der eben so liebevoll erzählt ist und leider
wie
eben
ich finde,
viele Leute den Film eben nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ihr ihn zum Beispiel, ihr habt ihn gesehen, ja?
Ja, den kann man sich auf Disney Plus jetzt auch aktuell schon anschauen.
Der ist schon draußen, Lilo und Stitch auch, die sind viele jetzt jetzt schon bei Disney raus, ne?
Ich habe ihn nicht gesehen, muss aber auch sagen, mir fehlt da ein bisschen Werbeenthusiasmus, so, weil man hat nicht viel von dem Film.
Das ist, glaube ich, auch Teil des Problems gewesen, dass man ja bei anderen Filmen wie Alles steht Kopf 2 oder so. Das ist
keine große Marke.
Hat man ja, genau, hat man ja ganz anders die Werbung aufgebaut und ja, bei Elio hat man das eben nicht gemacht.
Und eine Origin-Story, wenn man es mal so, auch wenn man Alien und so schon gesehen hat, aber wir versuchen ja auch Filme irgendwie so ein bisschen zu finden, die nicht irgendwie Teil eines Franchise sind, und das ist mal ein schönes Statement auch dafür, dass es Animationsfilme noch gibt, die nicht irgendwie Teil 6 oder 17 sind.
Mhm. Marlene, wir sind jetzt umso gespannter, was du jetzt vorlegst. Wir haben ja jetzt bislang, wir hatten fest, gab es doch keine Übereinstimmung. Ne? Also jetzt mal gucken.
Mein Platz 5 spielt in einer Welt, die sich aufgrund von klimatischen Problemen verändert hat. Und Elizabeth Olsen.
Achso.
Elizabeth Olsen und Himesh Patel.
Stark. Starker Film.
Gehören zu den Top 0,1% der Gesellschaft und möchten gerne ein Kind adoptieren. Das ist einer der Filme, die wir in der Sneak gesehen haben, der sehr stark bei mir hängen geblieben ist. Und es ist eine...
Wie heißt der nun? Oder willst du es jetzt noch nicht enthüllen? Okay.
Du hast recht, ich habe den Titel noch nicht genannt. Ja. Es ist The Assessment, nennt er sich. Ich weiß nicht, ob er einen deutschen Untertitel hatte.
Nee, der hieß The Assessment.
Der hieß auch The Assessment. Und die Gesellschaft ist quasi relativ dystopisch, aber hat sich optimiert in dem Sinne, dass sie nicht so viele Treibhausgase etc. Und es ist wirklich ein heftiges Politikum, ein Kind in die Welt setzen zu wollen. Das dürfen nur die Besten der Besten, deswegen sie gehören zu den 0,1%. Und es ist ein sehr strenger Auswahlprozess. Beide bewerben sich um dieses Kind und dann kommt Alicia Vikander und die ist quasi vom, ich nenne es mal vom Sozialamt oder vom Jugendamt, und die möchten prüfen, ob die denn geeignet sind. Und dieser Bewerbungsprozess ist quasi das Assessment und der geht unter die Haut, weil Alicia Vikander spielt das richtig, richtig stark. Alle eigentlich, die da mit dabei sind, und es ist sowohl physisch als auch psychisch, müssen die sich enormen Tests unterziehen, nenne ich es mal. Und da bleibt auf jeden Fall ordentlich was hängen am Ende bei dem Film.
Ich finde es mal interessant zu hören. Jetzt müsst ihr mir auch verraten, ihr habt es in der Sneak gesehen, den Film. Der wird danach eine Kinoauswertung wahrscheinlich bekommen haben.
Den haben wir in der Sendung
haben.
Besprochen.
Ja. Aber er war jetzt insgesamt nicht so präsent.
Ja, okay. Naja, die EPD hatte die drei Hauptdarsteller als Coverbild in der Sommerausgabe. Also waren Himesh Patel und die anderen zwei Darstellerinnen waren alle vorne drauf. Also
im Kinoclub hat er auch eine kleine Auswertung gehabt, wenn ich mich irre.
Also kam leider nicht ganz so gut an, so insgesamt, habe ich mitgekriegt. Es ist auch eine Frau aus dem Publikum rausgegangen, so direkt als der Abspann kam, mit, ja, was ist das für ein Scheiß? So, und ich saß drin, dachte mir, was für ein geiler Film einfach.
So unterschiedlich können die Meinungen sein. Aber ich merke auch so, Stichwort jetzt auch Together, unzertrennlich, das ist jetzt, vielleicht wird man älter, dass man teilweise wirklich erstmal überlegen muss, das Assessment hat man zwar besprochen, aber wo man nochmal denkt, Moment, den hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber danke, dass du nochmal den jetzt sozusagen aufs Tableau gehoben hast.
Ja.
Ich mache es kurz und schmerzlich auf meinen Platz 5. Da muss man aber dazu sagen, es geht ja auch darum, welche Filme ich oder wir jetzt 2025 gesehen haben, unabhängig jetzt von den eigentlichen Starts, weil das ein Film ist, der erst anlaufen wird im nächsten Jahr, aber eine Vorpremiere in Leipzig hatte, aber der mir so gut gefallen hat.
Und dann willst du nächstes Jahr nochmal besprechen, wie es bei Cornwall bei Herr Name hat, das nämlich schon mal gemacht. Dann geht ja letztes und dieses Jahr.
Reinhard, ne? Nein, aber der wird es nächstes Jahr dann nicht nochmal in die Top 6 schaffen. Also ich mach's kurz. Nouvelle Vague heißt der Film, wie die neue Welle, die französische neue Welle von Richard Linklater. Und Richard Linklater ist, und das finde ich ganz charmant bei dem Film, ist ja selber ein amerikanischer Independent-Regisseur, der mit den Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight-Filmen, Boyhood im Grunde auch so der Independent-Filmer schlechthin ist. Und das wundert einen nicht, dass er natürlich auch in die filmische Vergangenheit schaut und eben Jean-Luc Godard in dem Fall und François Truffaut mag, die eben die neue Welle losgetreten haben. Und davon erzählt er in diesem Film, konkret vom Jahr 1959, als eben bestimmte Filmkritiker, im Grunde so wie wir, es wäre so, als wenn wir jetzt sagen würden, lasst uns mal einen Film drehen, und so war das ja damals. Die waren alle bei der Carrière de Cinéma und haben dann eben verschiedene Filme gedreht. Claude Chabrol gehört noch dazu, Jacques Rivette und wie sie alle hießen. Und Godard hat eben den berühmten Außer Atem gedreht. Und wir verfolgen bei Nouvelle Vague eben die Dreharbeiten zu diesem Film. Es ist also ein Film übers Filmemachen, in Schwarz-Weiß gedreht und so geschickt inszeniert. Und die Leute dort, die eben zum Beispiel Jean-Paul Belmondo spielen, sehen auch wirklich aus, als wenn sie es wären. Also, und am Anfang wird auch kein Darsteller im Original genannt, sondern es werden immer nur die Figuren eingeblendet, die sie spielen. Und du denkst wirklich, das ist jetzt also Jean-Paul Belmondo, das ist also offenkundig Roberto Rossellini. Es funktioniert extrem gut. Es ist eine Liebeserklärung ans Kino. Bitte mehr solche Filme. Nouvelle Vague, Richard Linklater, dürfen wir uns nächstes Jahr darauf freuen. Ich habe ihn dieses Jahr gesehen. Mein Platz 5.
Du hast so ganz...
Übrigens beide, er hat ja zwei Filme, der Blue Moon noch. Und da ist ja Ethan Hawke auch nominiert. Also er hat zwei Köcher in der Oscar-Season dieses Jahr.
Ja,
also sehr ein Vielfilmer
quasi. Ein Vielfilmer, der Terrence Malick unter den, nein, also Terrence Malick hat auch sehr viel, aber genau, Richard Linklater ist gerade wieder Business, sehr, ja. Ist ein Business, sehr wieder
aber angesagt. Auch clever, dass keiner von uns was gegen deine Meinung sagen kann, weil wir haben alle noch nicht gesehen.
Deswegen habe ich die Filme immer so immer ausgewählt, aber vielleicht habe ich ja bestenfalls euch und auch euch da draußen neugierig gemacht, deswegen
irgendwie wirklich,
schon, schön, dass es solche Filme gibt,
muss ich sagen. Aber du hast in einem Nebensatz gerade so salopp dahin erzählt, in Schwarz-Weiß gedreht. Und das könnte immer sehr, sehr viele Leute abschrecken. Ich muss aber auch mal eine Lanze brechen für Schwarz-Weiß-Filme. Wenn sie auch in der heutigen Zeit gemacht sind, dass es ein beabsichtigtes Stilmittel ist, dann weiß man schon, warum man das dann auch gucken sollte.
Man kann zum Beispiel an so einen Film auch über das Filme machen denken, wie Artist gehört auch dazu, der auch in diesem Stil extra gehalten ist, auch Schwarz-Weiß und auch funktioniert hat. Deswegen und nicht auch abschrecken stumm. Lassen. Auch stumm.
Ja,
du hast auch, ja, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Und die Ironie ist, du könntest jetzt auch wieder dagegen sein. Ah, bist du dir sicher? Aber wenn das viel zu weit, mach weiter.
Nee, ich bin fertig und wir machen jetzt machen wir mal direkt Platz 4, bevor wir dann wirklich nochmal eine weitere musikalische Pause machen und wir beginnen mit Marle wieder.
Also auf Platz 4 habe ich dann wieder einen Horrorfilm gelistet tatsächlich und es ist ein Film, der Female Empowerment schreit quasi, er nennt sich Companion, hat in deutschen Untertitel bestimmt was, den ich gerade nicht
aufgeschaut habe. Begleiter hat. Müsste man schauen. Ja, der perfekte Begleiter.
So in der Richtung. Ich glaube, das war's. Ja, ja. Die perfekte Begleitung.
Ich möchte gar nicht so viel über den Film sagen, weil es gibt so eine Grundprämisse, die wird, glaube ich, im Trailer schon verraten und auch im Laufe des Films. Aber es wird ein bisschen damit gespielt, deswegen nehme ich das nicht vorneweg. Aber es geht auf jeden Fall um eine Frau oder beziehungsweise es geht darum, wie Männer Frauen sehen und wie Männer Frauen kontrollieren beziehungsweise kontrollieren möchten. So habe ich den Film auf jeden Fall wahrgenommen. Ich habe den zusammen in der Jungsgruppe geschaut bei einem Filmabend und am Anfang kamen noch so Jungssprüche, die relativ schnell abgenommen haben im Laufe des Films und so verstummt sind, weil genau das dann plötzlich im Film thematisiert wurde und man selbst gesehen hat, ist nicht so ganz, ist ein bisschen problematisch schon auch. Und ja, also interessant auf jeden Fall. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Es geht um toxische Beziehungen, aber mit einem gewissen Twist. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, wenn ihr euch den anschauen wollt.
Also Companion war das nicht der Sohn von Dennis Quaid?
Jack Quaid.
Ja, der spielt da
unter anderem. Hat man häufiger gesehen
dieses Jahr. Mr. No Pain. Genau, also ist ja wirklich. Und ich meine, The Boys kommt ja jetzt auch, wann?
Nächstes Jahr erst,
aber trotzdem, der Mann ist im Business. Mehr als sein Vater.
Ich würde gerade sagen, ein bisschen respektlos ist sich als der Sohn von Dennis Quaid. Ja. Irgendwann wird man mal sagen, Moment, Dennis Quaid ist doch der Vater von Jack Quaid. Also dann hat er es wirklich geschafft. Platz 4, also von...
Nein, dann mach du mal. Was hast du?
Ja, ich habe, weil ich auch mal was Komödiantisches reinnehmen wollte. den Gag bringst du immer. Oder? Er funktioniert jedes Mal.
Reinhard, ich laufe manchmal extra gegen die Wand, weil ich weiß, so erhalte richtig.
Und damit habe ich schon einmal mehr gelacht als bei das Kanu des Manitou. Aber das ist jetzt nicht mein Platz 4, um Gottes Willen, sondern die Komödie. Und das hätte ich nicht erwartet, weil auch hier wieder, es gibt ja auch so Filme, wo wirklich nicht gut Werbung gemacht wird. Und zwar die Rosenschlacht mit Olivia Colman.
Ja.
Und Benedict Cumberbatch, im Grunde ein sehr, sehr loses Remake, basiert auf dem gleichen Roman von Der Rosenkrieg mit Michael Douglas und Kathleen Turner. Also es geht um ein Paar, wo wir sehen, wie sie sich verlieben und am Ende aber ja, richtig Ehekrieg führen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht jede Minute gleich dreimal gelacht, aber ich habe sehr, sehr oft gelacht und ich fand den extrem unterhaltsam. Ich fand, das war wirklich so ein schönes Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden. Es war auch viel Liebesgeschichte, erstaunlich viel Liebesgeschichte dafür, dass sie sich dann da so entzweien. Und hier muss man, also der Regisseur ist Jay Roach, der bekannt geworden ist, dass die Austin Powers Filme.
Yes.
Der Drehbuchautor muss man auch nennen, Tony McNamara, der unter anderem Poor Things eben mitgeschrieben hat. Ja,
ach,
also mit
Yorgos
Lanthimos eben zusammengearbeitet hat oder für Favorite auch. Und hier muss man auch, weil du auch meintest, Drehbuch Weapons und hier muss man den deswegen auch nennen, weil das Drehbuch einfach hervorragend ist und das ist so ein kurzweiliger Film. Ich bin der Freundin, die mich da reingeschleppt hat, dankbar, weil ich wollte ihn erst nicht anschauen. Wir wollten ihn ja auch gucken,
Patrick. Keine Lust, ich fand die Werbung, ich muss auch sagen, Benedict Cumberbatch und Olivia Colman, 0% Chemie von außen und dann kommst du an, nein und ich so, verdammt. Das hat mich auch geärgert, weil du so geschwärmt hast.
Ich habe es genauso gesehen wie du und wie gesagt, durch die Freundin bin ich dann höflicherweise mit reingegangen, nein, bist du jetzt hier nicht und da war ich dankbar, ja, weil das ist also wirklich mein Platz 4, deswegen die Rosenschlacht.
Mhm. Du, ich. Aber ich kann gut mitmachen, weil ich es ganz schön finde. Bitte. Weil beide Filme haben ja ein bisschen was mit toxischer Beziehung zu tun, wenn man es mal so nimmt, ne, um den roten Faden als Redakteur der Sendung noch mal aufzugreifen. Mein Female Empowerment Film des Jahres ist, ich weiß gar nicht, wie viele Länder dieser Film ihn produziert haben. Eine kleine europäische Produktion, und zwar Ugly Stepsisters. Für mich ist das schön. Der Film des Jahres, der am meisten mich an meine Grenzen des visuellen Sehens gewonnen hat. Und ich könnte jetzt schon sagen, das ist Effekthascherei. Nee, ich finde, die Effekthascherei ist nur quasi das Zubrot des Films. Es geht darum, dass die Geschichte erzählt wird, Ugly Stepsisters, also eklige oder ranzige,
hässliche,
Stiefschwester, und es ist als Märchen erzählt, und es ist die Geschichte von Aschenbrödel, wird uns das erste Mal aus der Sicht der Schwestern erzählt. Und fand ich erstmal, so kriegt man mich ja schnell. Andere Sichtweisen, und da bin ich sofort drin, denke ich, okay, hast du schon verdient. Egal, was passiert.
Und der Amadeus-Vorteil.
Der Amadeus-Vorteil. Und da muss man einfach sagen, als dieser Film dann anfing und vorangehen, dachte ich so, Kostümfilm, naja, was soll das für ein Scheiß? Und dann ging es aber wirklich, wirklich zur Sache. Es war unfassbar wahr, es war unfassbar fiese Dialoge, es waren herabwürdigende Tatsachen, es war ein wundervolles Statement dafür, was es bedeutet für Statussymbole. Vielleicht ist das mein Liebesjahr, erst The Materialist, denn das. Derartig uns zu präsentieren, wie absurd und dämlich das ist, und dann aber dieses Zubrot des Body-Horrors, und das ist ja sowieso das Horrorjahr, wir hatten ja jetzt schon, das haben wir ja oft besprochen, dass es eigentlich das Horrorfilmjahr ist, und dieser Film macht das dann so geschickt, mich minutenlang in diesem Bann festzuhalten, dass ich angewidert bin von diesem Schönheitswahn, und ich glaube danach, also dieser Film hat auch irgendwas mit mir gemacht, und als ich dann aus dem Kino kam oder später diese Unterwäsche-Werbung von einem deutschen Topmodel mit ihrer Tochter, die da rumfläzen gesehen habe, habe ich gesagt, krass, den würde ich gerne mal Ugly Stepsisters zeigen. Den würde ich gerne mal zeigen, was für ein, dass die den Untergang der modernen Zivilisation repräsentieren, und dann kommt dieser kleine, unscheinbare, ich weiß gar nicht, was ist es, dänisch, schwedisch, hätte aber jetzt noch nicht nochmal geguckt, aber da muss ich sagen, das ist ein Film, der mich in meinem tiefsten erschüttern hat, und jetzt beim zweiten Mal gucken, ich auch gemerkt habe, der hat nichts an Wucht verloren, und der schlägt mir immer noch in die Magengrube, und umso mehr, finde ich, sollte man das Thema Female Empowerment auch angehen, weil wir als Gesellschaft sind das Problem, und uns als das Gesellschaft uns das so zu präsentieren als Mikrokosmos, das fand ich stark und mutig.
Also, mein Gott, ist schon zum zweiten Mal ein Female Empowerment Film.
Ja, vielleicht kommt ja jetzt noch einer von.
Dominik, dein Platz 4.
Da muss ich euch wirklich enttäuschen an der Stelle. Ich fand aber Ugly Stepsister auch sehr stark. Saßen wir zu dritt im Kino, der kam in der Sneak. Ja. Einer der wenigen, die sich wirklich sehr gelohnt haben. Wäre hier bei meinen Honorable Mentions aufgelistet gewesen. Hat es leider nicht in meine Top 6 geschafft. Dafür ist bei mir Top 4 ein Film, auf den ich mich, seitdem ich den Trailer dieses Jahr gesehen habe, so sehr gefreut habe, dass ich sogar wieder angefangen habe, ein Buch zu lesen.
Ich dachte, zu rauchen.
Nein, damit bin ich fertig. Nee, ich dachte mir, als ich den Trailer gesehen habe zu dem Film The Long Walk, im Deutschen Der Todesmarsch, im Original geschrieben von Stephen King, damals aber noch zu Richard Bachmanns Zeiten, also unter seinem Alias. Francis Lawrence hat den Regie geführt. Und Cooper Hoffman, der Sohn von... Nee, Moment.
Doch, der Sohn von Philip Seymour
Hoffman. Ja, schon, ich wollte den Gag aufgreifen. Philip Seymour Hoffman hat einen Sohn. Und der ist dann eben Cooper Hoffman. Und mein Juwel dieses Films ist David Johnson, den man von Alien Romulus kennt. Der hat dort den farbigen Androiden gespielt. The Long Walk ist im Prinzip ein Kammerspiel. Und ich bin für Kammerspiele immer zu haben. Und dann ist es auch noch im Horror-Genre verankert, und ich fand das Buch so unfassbar gut. Das war mal wieder ein Roman, geschrieben von Stephen King, wie gesagt, auf ausdrückliche Empfehlung wieder auch mal von Patrick, der ja ein großer Stephen King-Fan ist. Habe ich das Buch verschlungen, habe auch Tränen gelassen, und als ich den Film geguckt habe, wusste ich ja im Prinzip. Ich habe ihn übrigens im Cinestar geguckt. Leider war die Vorstellungszeit nicht so dolle. Der Film hat kaum Anklang im Cinestar selbst im Programm gefunden. Deswegen habe ich ihn auf Englisch geschaut. Hatte aber zum Glück das Buch im Kopf und konnte deswegen den Film sehr, sehr gut schauen. Der Film hat für mich viel ergänzt, hat viele Figuren aber auch mal ein bisschen verändert. Ich fand, es war ein Film über Freundschaft, und er hat mich zu Tränen gerührt. angerührt an anderen Stellen, als es das Buch getan hat. Und dadurch mit dem Buch zusammen einfach ein Gesamtwerk für mich geworden. Ich habe ihn auch schon zweimal geguckt, weil ich ihn wirklich wahnsinnig stark finde. Das Buch würde ich jederzeit wieder lesen.
Du bist auch nicht der Einzige, der das Buch, also Patrick offenkundig schätzt es auch. Es gibt auch noch weiteren Kollegen, um Aribi zu nennen.
Achso, ja, ich habe es mittlerweile auch gelesen.
Oder? Ja, wir haben es alle gelesen.
Wir haben es alle gelesen, ja.
Deswegen, und, aber wir sagen es gerade nochmal, The Long Walk, Todesmarsch, also jetzt wird es den ja auch dann im Heimkinobereich geben. Und dass man sich mal anschauen kann. Das ist gar nicht ganz interessant. Das ist jetzt schon die zweite Stephen King-Verfilmung, die jetzt genannt wird
in den Top 6. Ich habe nicht so schlecht zum Inhalt gesagt, aber schaut bitte selber. Ja.
Das ist auch vielleicht ganz gut. Todesmarsch lässt das mal an. Damit wird alles
ist gesagt. Marsch und vielleicht stirbt man.
Wir holen mal kurz Luft, hören ein bisschen Musik. Wir gucken mal, ob es fröhlich wird oder doch eher getragen. Auf jeden Fall Filmmusik. Es geht um Filme, um gute Filme und es geht um Inspiration. Und zwar haben wir hier vier Menschen im Studio sitzen. Natürlich, wie für immer, die beiden Filmhandlungen, Reinhard und Patrick, aber auch Mane und Dominik. Und wir gehen oft gemeinsam ins Kino, obwohl wir vier, waren wir schon mal zu viert eigentlich gemeinsam?
Ja, wir haben uns
zufällig getroffen.
Nein, wir haben uns Schock angeguckt.
Was haben wir?
Schock haben wir uns angeguckt.
Stimmt, ach, Schock. Waren wir da alle, was, da kannte ich dich noch nicht.
Aber in Schock war ich nicht mit drin.
Das sagt mir zumindest
gerade nichts. Aber,
sorry, Combo Breaker.
Ja, aber
ich Schock war auch
furchtbar. Aber ihr drei seid ganz oft, kürzlich waren auch wir, also Dominik, ich, Reinhard und Patrick, und zwar bei Die My Love, zufällig im Kinoclub zusammen. Also es kommt vor, in Sinners waren auf jeden Fall wir, Patrick, Reinhard und Mane gewesen. Also aber wir vier,
das braucht's das mal.
Das muss eigentlich mal sein. Ich mache mal weiter mit Platz 3. in die Sonne schauen. Nochmal ein deutscher Film, ein Film, der ist kein Wohlfühlfilm, ist ein Film, der wirklich nur auf einem Bauernhof spielt, über 4 Jahrzehnte etwas erzählt, aber ungewöhnlich. Also es wird alles miteinander verwoben. Es werden die Geschichte von Menschen, von Frauen erzählt. Es geht auch um Hierarchien. Es geht um die Zeit jeweils, die wir uns aber auch irgendwie erschließen müssen. Wir kriegen schon mit, das scheint irgendwie in den 10er Jahren zu sein. Es ist wirklich ein Film, der aber von, also mich zumindest, von Sekunde 1 an irgendwie interessiert hat. Ja, ich wusste, man musste sich ein bisschen erkämpfen, aber ich muss das Kompliment machen, obwohl der Film wirklich Überlänge hat, habe ich mich auch nicht gelangweilt. Wir hatten ja anfangs so gesprochen, was so gute Filme ausmacht. Deswegen in die Sonne schauen, wirklich intensives Kino, hat mich ein bisschen an das Weiße Band von Michael Haneke erinnert, der auch da historisch nochmal von einer ganz, ganz anderen Zeit erzählt, vor 100 Jahren. Und dieser Film spannt aber den Bogen bis in die Gegenwart. Deswegen mein Platz 4, kurz und bündig. Wer möchte weitermachen?
Ich kann weitermachen.
Du, gut.
Mein Platz 3 ist ein Naserümpfen, ein Animationsfilm.
Schon wieder.
Und das ist der Film aus dem letzten Jahr. Ich war den 3-mal im Kino gucken. Ich habe den jedem empfohlen, den ich gesehen habe. Flow ist der Titel. Der erste, estländische Oscar-Preisträger-Film, war ja für 3 Oscars nominiert, nämlich auch für besten internationalen Film und für Animationsfilm. Es geht darum, das ist ein Stummfilm. Es sieht ein bisschen aus wie Stop-Motion, ist aber computeranimiert. Und es geht darum, dass wir einer Katze folgen, es geht um Tiere und wir folgen diesen Tieren, wie sie quasi die Apokalypse stattfindet, aber ganz gemächlich, indem einfach Wasser steigt. Und diese Katze versucht einfach klarzukommen und im Leben, also in dieser Situation klarzukommen, und wir reden aber nicht. Und ich hätte nie gedacht, wenn ich das jetzt schon erzähle, wie kann das unterhaltsam sein? Und das ist so spannend erzählt, ganz viel über Sound, über Bilder, über wie die Katzen und Hunde und wie alles reagiert und was für Tierarten da sind. Und Filme sind ja auch immer eine Metapher oder ein Bild für etwas. Und da konnte man so viel reininterpretieren, dass das wie so ein Rorschach-Test irgendwie war am Ende. Und das ist so eine Sache, da muss ich sagen, hat Kunst und Unterhaltung irgendwie die größte Symbiose für mich dieses Jahr irgendwie geschaffen, nämlich künstlerisch etwas. Und das ist anspruchsvoll, dass man Tiere zeigt, die nicht miteinander sprechen. Das sind wir ja anders gewöhnt aus dem Animationsbereich, und dann ist auch in der Apokalypse, also völlig absurd, und trotzdem ist der keine Sekunde langweilig. Ich habe den Kindern gezeigt und der war stark, und ich habe den auch Erwachsenen gezeigt, die danach gesagt haben, boah, der hat uns ergriffen und hat uns auch mitgenommen. Und dass so ein Film das schafft, da muss ich einfach sagen, dann muss der in meine Top 6 einfach rein und sogar in die Top 3, wäre fast höher gekommen, aber es kamen dann noch 2 andere dieses Jahr.
Hat mir auch sehr gut gefallen, gibt ja vollkommen recht. Ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen?
Absolut, ja.
Also war wirklich ein besonderer Film. Übrigens lettischer Film, aber ich muss jetzt nochmal nach Lettisch. Ja, ja. Aber wirklich, wirklich großartig. Wir sind gespannt, Marne, was du als Platz 3 uns anbietest.
Naja, dann komme ich jetzt mit der ersten Doppelung, die wir haben, weil bei mir auf Platz 3 ist ebenfalls Together, unzertrennlich. LSD und Dave Franco. Ja, ist ein Horrorfilm. Ist es für mich das Horrorjahr? Du hast es vorhin schon gesagt, sie spielen ein entfremdetes Ehepaar, das versucht, sich wieder näher zu kommen. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich auch etwas mehr. Das ist dann der Body-Horror-Aspekt des Films. Und also Dave Franco kann man gut und gerne jetzt als Frauenmagnet bezeichnen in dem Sinne. Und
ach ja, ist er das?
Jetzt ist das Ding angekommen.
Okay. Und ja, genau. Wow. Ich finde gerade diesen Body-Horror-Aspekt, der sieht richtig, richtig grandios aus. Also ich habe mich während des Films gefragt, ist der mit KI entstanden, weil das so, so stark aussieht. Ist er wohl nicht. So zumindest so, wie ich es gelesen habe. Also von daher Chapeau an die Effektkünstler. Wenn das möglich ist, dann brauchen wir gar kein KI irgendwo im Film. Und du hast es auch gemeint, die haben eine sehr gute Chemie miteinander, weil die eben auch im echten Leben verheiratet sind. Das funktioniert super, also als Comedy Relief während den ganzen Horrorszenen, die du hast, funktioniert das prima. Und ich hatte das Gefühl, die haben das Prinzip von einem Jumpscare neu erfunden in diesem Film, weil das halt eben, man kennt das so in einem 0815 Horrorfilm, dann ist der gruselig, weil allen alle 5 Minuten irgendwas hinter einer Tür erschreckt. Und in dem Film ist es so, du siehst den Jumpscare auf dich zukommen, du siehst den hinten schon aus der Entfernung und du wartest eigentlich darauf, dass endlich dieser Moment kommt, der dich mit einem Schreck erlöst von dieser Anspannung, die du die ganze Zeit hast. Und das fand ich so neu und so innovativ, dass ich mir gedacht habe, der muss auf jeden Fall in meine Top 6 mit rein.
Das erste Match, wir halten fest, Together unzertrennlich. Tja, ihr beiden, ihr habt da doch einen ähnlichen
Film. Haben wir schon gefunden.
Vielleicht gibt es auch von Dominik bei deinem Platz 3 weiteres. Also vielleicht.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mein Platz 3 auch auf deiner Liste gelandet ist, Reinhard, weil ich mag es einfach, ich sag's wie es ist, du magst auch den deutschen Film. Du verteidigst ihn auch immer, ich höre es auch in der Sendung. Ich bin ebenfalls ein Verteidiger des deutschen Films. Hier geht es jetzt um eine deutsch-schweizerische Koproduktion. Der Film heißt Heldin. Und ist jetzt aktuell auch auf Amazon Prime oder auf anderen Diensten wie Apple oder YouTube auszuleihen oder zu kaufen. Guckt ihn euch unbedingt mal an, denn ich mach's ganz kurz. Das ist ein Film, der so viel mehr bringt, als zur Corona-Zeit draußen auf dem Balkon für die Pflegekräfte zu applaudieren. Es geht um Pflegekräfte, ich bin selbst in der Pflege tätig. Und hier geht's um den Arbeitsalltag einer Spätschicht in einem Krankenhaus. Und was man da so mit Personalmangel alles durchstehen muss. Reinhard, du kommst auch aus der Pflege.
Ja.
Und also da nimmt man sehr, sehr viel aus dem Film mit. Und der ist schon wieder so nah am Leben. Du, eine Leonie Benesch, genau, die man aus Lehrerzimmer kennt, die spielt das so fantastisch. Und dieser Film wäre niemals zustande gekommen, wenn die Regisseurin nicht mit einer Pflegefachkraft zusammen in einer WG gelebt hätte. Und auch das Buch Unser Beruf ist nicht das Problem von Madeleine Galvalage gelesen hat. Das gab dann den grundlegenden Impuls, den Film zu drehen. Sie war ja auch im Kinoclub zum öffentlichen Interview. Ganz tolle Frau, ganz toller Film auf Platz 3.
Ja, schön, dass auch solche Filme mit Eingang finden. Heldin habe ich auch gesehen und muss natürlich auch dann an den eigentlichen oder den eigenen Berufsalltag denken. Deswegen auch eine kleine Empfehlung. Wir sind jetzt schon bei Platz 2 angekommen und wer möchte denn mal den Reigen eröffnen?
Ich fange an, weil ich will als letztes meine Eins sagen.
Oh, clever. Okay.
Sehr gut. Ich bin ja nicht hier nur wegen meinem Aussehen. Und,
Richtig. Leider könnt ihr es jetzt nicht sehen, aber Patrick sieht unglaublich gut aus.
Heute habe ich sogar eine Hose an.
Und er hat gute Connections. Das ist der zweite Grund, warum er hier ist.
So, das kann auch sein, ja. Mein Platz 2 ist der perfekte Film. Hat es aber nicht auf Platz 1 geschafft, weil ein anderer Film noch eine emotionale Komponente hinzugefügt hat. One Battle After Another ist der Film, also wir haben es ja jetzt oft genug dieses Jahr auch schon besprochen, das ist der Film, mit dem sich alle anderen Filme messen lassen müssen. Der wird die Preissaison dominieren, er wird das Gesprächsthema auch der Qualität des Films, wird er weiterhin dominieren. Ich kenne keinen, der diesen Film gesehen hat und gesagt hat, was für ein Schnulli, alle. Und das ist ja das, was wir vorhin so auch gesagt haben, oder viele, die ich kenne, man merkt irgendwie schon nach 5 Minuten, hier ist was anderes, hier kriege ich irgendwas geboten, hier ist irgendwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Und es sind Themen, die in dem Film bearbeitet werden, die das Kino gar nicht mehr so viel erzählt. Eine Verfolgungsjagd, die es noch nie so gesehen hat. Und jeder, der den Film gesehen hat, wird das auch verstehen. Eine Sexualität, völlig absurd, aber in dem Kosmos des Ganzen. Dann Verschwörungstheorien und ich könnte noch weitere Themen, die politische Themen oder menschliche Themen mit einbringen. Und ich glaube, 99 von 100 Regisseuren hätten das gegen die Wand gefahren. Das wäre ein Langweiler geworden. Aber hier haben wir wirklich einen 160 Minuten, 164 Minuten Film, der in einem Guss ist, der wirklich zeigt, was ein Künstler ist. Hier kann man den Regisseur auch nochmal, Paul Thomas Anderson, und er ist dieses Jahr sowas von fällig für seinen Oscar, dass ich da einfach sagen muss, das ist der perfekte Film. Der wird auch in vielen Top-Ten-Listen dieses Jahr auftreten. Leo spielt sich einen Wolf, obwohl der geheimliche Star ja Sean Penn ist.
Also Leonardo DiCaprio, ich sag's immer gerne an der Stelle, ja, weil viele denken dann...
Dafür bist du ja da, danke, Reinhard.
Und, das ist ein Running Gag bei euch.
Ja. Und da muss ich einfach sagen, ich habe den das zweite Mal geguckt und beim zweiten Mal, und das kann ich auch jedem nur, du sitzt da, als ob du ein Tiramisu hast und jeden einzelnen Löffel genießt und gar nicht möchtest, dass es aufhört. Und das ist so eine Sache, ich glaube, das ist das größte Kompliment, das man einen Film machen kann. Ich könnte ihn jetzt schon wieder gucken und ich könnte ihn immer wieder gucken. Und ich glaube, wenn der irgendwann läuft, kann ich auch nicht umschalten, sondern gucke diesen Film einfach weiter, weil ich weiß, jetzt kommt das. Und ich freue mich von Szene auf Szene auf Szene. Und deswegen mein Platz 2.
Also, One Battle After Another. Wir haben ihn das erste Mal gehört. Ich vermute, dass wir ihn das letzte Mal hören werden, aber ich gebe mal direkt an Mane weiter.
Ich überlege schon, ob ich da schon anfange mit diskutieren, aber das heben wir uns fürs Ende auf. Ne? dann habe ich bei meinem Platz 2 haben wir schon die nächste Doppelung tatsächlich. Und zwar ist es ein Film, den man natürlich jetzt besonders gut gucken kann in der Weihnachtszeit, weil ihr werdet sehr oft Drei Haselnüsse für Aschenputtel sehen. Also ist die Gegenvariante natürlich The Ugly Stepsister perfekt in diesem Zeitraum. Einfach auch, um Leute mal ein bisschen an den Body Horror ranzuführen. Wobei man sagen muss, vielleicht sollte man erstmal woanders anfangen, weil hier ist schon, also man kriegt schon ordentlich was zu sehen. Denn es ist die entgegengesetzte Geschichte und man kennt ja die Grundgeschichte, die hackt sich die Ferse ab, weil sie in den Schuh reinpassen will und so. Das ist aber nicht alles, was sie macht, um dem Prinzen zu gefallen, und im Gegensatz zu der Hauptfigur schneidet der Film wirklich nirgendwo weg. Also man bekommt alles zu sehen und ich fand es sehr spannend tatsächlich, als du vorhin davon erzählt hattest, als wir den gesehen haben im Kino, du wusstest ab dem Anfang, als der Film gestartet ist, was auf uns zukommt, und du hast deinen Popcorn in einer Mordsgeschwindigkeit reingehauen, weil Stimmt. Du wusstest, sobald das anfängt, kannst du nichts mehr essen, und genauso ist es auch. Und also das Märchensetting findet tatsächlich aber trotzdem noch statt, habe ich festgestellt, was man kennt. Es findet halt nur im Hintergrund statt, weil eben die hässliche Stieftochter, die hat mit der Magie nicht so viel zu tun, aber die hat Aschenputtel schon, und das, wenn das im Hintergrund stattfindet, während dieses ganze, diese Ekelparade stattfindet, sage ich mal, ich fand es sehr, sehr spannend und schön für die jetzige Zeit.
Also. Ich möchte ganz kurz sagen, die waren sogar so frech, dass sie die Titelmelodie aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ja. in den Soundtrack einfließen haben lassen. Ja. Und das war wirklich auch ein Ritterschlag. Ne? Ja.
Also ein weiteres Match. Jetzt Platz 2.
Platz 2 bei mir, da bin ich mir verdammt sicher, dass sowohl von den Filmfans da draußen als auch von allen Filmfans hier im Raum den Film niemand auf dem Schirm hatte, geschweige denn gesehen hat. Es geht um The Ballad of Wallace Island.
Ja, habe ich Gutes gehört zum Teil, aber wir haben ihn nicht gesehen, Patrick, ne? Also,
aber zumindest schon mal davon gehört,
ja, das ist schon mal schön. Gehört,
ja, klar. Der war auch genauso ein Überraschungshit wie hieß denn der nochmal, für den Kerry Culkin auch?
A Real Pain.
A Real Pain hatte ich letztes Jahr geguckt und der hat bei mir genauso eingeschlagen wie dieser Film jetzt. Einfach mal so geguckt, Amazon Prime gibt es sicherlich auch bei anderen auszuleihen oder zu kaufen. Mal drauf gemacht, und da geht es um einen reichen Menschen, der lebt auf einer Insel und der ist so reich, aber auch einsam. Und das ist auch wieder ein Kernpunkt dieses Films, Einsamkeit nah am Leben. Das holt mich einfach emotional total ab. Der ist ein riesengroßer Fan von einer bestimmten Musikgruppe, die nur aus zwei Leuten besteht. Und die haben sich aber schon vor einigen Jahren getrennt, wegen Differenzen. Und er ist aber so reich und nimmt sich dieses Privileg raus, die beide zu sich auf die Insel einzuladen und ein Privatkonzert sich zu wünschen. Wird das auch sehr, sehr groß honoriert mit Millionenbeträgen. Und was dann auf dieser Insel passiert, diese ganze Chemie, es ist wieder ein Kammerspiel. Es sind drei Personen, die miteinander spielen. Und es hat mich so zu Tränen gerührt, mehrfach in dem Film. Die Musik ist wunderschön inszeniert und auch geschrieben von Tom Baston, den sollte man eigentlich auch als Musiker irgendwie so ein bisschen kennen. Hat eine ganz, ganz tiefe Ebene. Es geht um gescheiterte Existenzen, es geht ums Zurückblicken. Wahnsinnig guter Film. Zu Recht meine Platz 2. Guckt euch den an und
weint mit selber, mir. Selber, die das bescheidigt,
zu Recht. Absolut zu Recht. Ja, ich hau ja auf den Tisch und sage, das ist zu Recht. Da lasse ich keine andere Meinung zu.
Also ich muss sagen, zu Recht mein Platz 2. Ja, absolut zu Recht. Also das ist objektiv nochmal gemessen. Das ist genau Platz 2 rausgekommen. Ich mach's kurz. Es ist ein Film, der auch so ein bisschen unter ferner liefen. Secret Agents, ein brasilianischer Film mit Wagner Moura. Und auch so ähnlich wie bei In die Sonne schauen, einfach vom Gefühl des Schauens. Und das finde ich toll bei Filmen. Der geht auch wahnsinnig lang, fast 3 Stunden. Und er nimmt mich aber in die Hand. Er spielt in Brasilien der 70er Jahre und fängt an einer Tankstelle an. Also so ein bisschen Situation wie der Anfang von From Dusk Till Dawn. Man weiß nicht genau, passiert hier was. Es kommt dann irgendwie jemand an mit einem gelben Käfer. Wir lernen unsere Hauptfigur kennen. Der Tankwart bedient ihn. Und man denkt, gleich eskaliert es. Also es ist immer so eine Bedrohung in der Luft. Und das darf ich verraten, weil es in den ersten 3 Minuten ist. Es passiert aber nichts, keine Bedrohung. Ja? Aber man ist trotzdem die ganze Zeit dabei und kommt mit ihm dann in eine brasilianische Stadt, wo er dann in so einer Art Kommune erstmal Unterschlupf findet, so stellt sie raus, er ist auf der Flucht irgendwie, man erfährt dann was über seine Vergangenheit. Aber das ist alles so toll erzählt, so schräg auch erzählt, dramatisch, aber auch komisch, und also wirklich, der Hauptdarsteller hat jetzt auch sich für den Oscar nominiert werden, ist ja bekannt als Darsteller von Pablo Escobar in der Narcos-Serie. Wirklich ganz, ganz großartiger Film, Secret Agent, was ist ganz, ganz großartiger Film, das mache ich vielleicht zu hoch, aber ein Film, wie ich es mir wünsche, ja, also dass man eben wirklich so sagt, ich wäre an die Hand genommen, tolle Szenen. Udo Kier, der jüngst verstorben ist, hat da auch nochmal so eine eigene Sequenz, spielt so einen sehr, sehr schrägen Deutschen, ist wie so ein Abschied vom Kino von Udo Kier, also deswegen Secret Agent mein Platz 2.
Der ist 2. Ja, vollkommen an mir vorbeigegangen.
Ja, der lief auch nur ganz kurz im Lichthauskino. Ja,
ich glaube, der ist im Streaming jetzt schon gestartet,
kann ja, das sein? Der, wirklich, also ich verstehe es eigentlich nicht, man hätte hier auch mehr Werbung machen
müssen. Gibt aber Golden Globe-Nominierung, und ich denke dann auch, was ist das, brasilianisch? Ich
bin brasilianischer
Film, ja. Und die haben immer gerne mal jemanden bei den Oscars dabei, also das ist ein sehr starkes Filmland, also Ich bin auch überzeugt, Reinhard. Ich konnte ihn ja auch noch nicht sehen.
Ja, deswegen meine Empfehlung. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann ist es soweit. Wir reden über unsere besten Filme des Jahres 2025. Rollin', 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 rollin'.
Der Trash-Song der Woche.
Guten Abend, Sam. Mr. Drabble, Jane. Immer schön, nette Menschen zu sehen.
Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal.
Aber gern.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot.
Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.
I was a ghost, I was alone. Ha, 두어진 ha, 기속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be.
I lived two lives, try to paint both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid.
Could that be on stage?
I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dream it hard, we came so far, now I believe.
We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one to get you so on it, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're gonna be.
Wait a second. To wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe.
We're going.
Nochmal kurz Luft holen. Das tun wir alle hier im Studio A. Denn jetzt ist es soweit. Wir vier, Hermane, Dominik, Reinhard und Patrick, wir werden jetzt über den besten Film des Jahres 2025 sprechen. Ich bin mal gespannt, ob wir das im nächsten Jahr auch noch so sehen oder schon nächste Woche noch so sehen. Patrick will zum Schluss seinen Platz 1 sagen und aus der Deckung rausgehen mit seinem Platz 1 darf Dominik.
Sehr, sehr gern. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, ich brauche in einem Film immer etwas, was nah am Leben ist. Und das hatte jeder einzelne Film, den ich hier heute mitgebracht habe, außer vielleicht Weapons und vielleicht auch der Todesmarsch, aber da sind die Dialoge auch sehr, sehr stark am Leben orientiert. Und dieser Film jetzt, ich hebe auf den Podest meine Platz 1 einen deutschen Film und es ist halt einfach so, Florian David Fitz kriegt mich immer wieder. Der macht Filme nur für mich. Er sagt immer, Dominik, der ist jetzt für dich. Bitte schön, guck ihn dir an. Und ich habe Tränen geweint bei No Hit Wonder. Der ist kürzlich erst angekommen. Angelaufen.
Der ist sehr frisch angelaufen.
Ja, oder? Und da geht es um Depressionen, um Glücksforschung mit Singen, um das Behandeln von Depressionen. Es geht um Suizid. Also alles keine leichten Themen. Es ist kein Feel-Good-Movie. Aber ich könnte ihn mir jederzeit wieder angucken, weil der Film so viel richtig macht. Florian David Fitz, der hat ja das Drehbuch wieder geschrieben, der schreibt so gut. Er hat ja auch Wochenendrebellen mitgeschrieben und auch Oscars Kleid fand ich zum Beispiel auch ganz grandios von ihm. Also der macht alle Filme gefühlt nur für mich und da geht's halt um einen gescheiterten Sänger. Was heißt gescheitert? Der hatte halt einen Song, ein One-Hit-Wonder, hat Stadien gefüllt und dann am Ende nur noch in einer Supermarkteröffnung will sich das Leben nehmen, kommt dann in eine Glücksforschung, in der Psychiatrie, wehrt sich erstmal dagegen. Man kennt, das ist das typische deutsche Film Einmaleins. Der eine oder andere mag sie überhaupt nicht. Er sagt dann, ach, das ist alles so konstruiert. Ich fand, es war genau eine Geschichte aus dem Leben. Genau so ist es mit Sicherheit Leuten schon gegangen. Und meine Platz 1.
No Hit Wonder.
Und no zwar. Hit Wonder, ja.
Ich komme auch mal mit einem Film, der noch keinen deutschen Filmstart hatte, den ich aber auf der Berlinale gesehen habe dieses Jahr. Und deswegen Tipp für euch, der lief halt noch nicht, aber wenn der läuft, vielleicht wird es dann im Hinterkopf klingeln, wenn ihr den Titel La Cache beziehungsweise den internationalen The Safe House, so heißt der Titel international,
hört. Zu wechseln mit dem Thriller mit Denzel Washington.
Das stimmt, ja. Sieht man aber anhand des Covers, glaube ich, schon, dass es ein anderer Film ist. Denn es ist ein französischer Film und er behandelt oder er spielt zu der Zeit der Mai-Proteste im Jahr 1968 in Paris. Um das kurz einzuordnen, die Proteste hatten damals angefangen als Studentenverbindung, weil es ging um soziale Ungleichheiten und veraltete Strukturen und sowas. Und das wurde aber relativ schnell zu einer größeren Bewegung, wo sich wirklich Millionen von Arbeitenden angeschlossen haben. Und es gab Generalstreiks gegen die konservative Regierung und das kapitalistische System. Und es geht im Grunde um eine Familie, die politisch relativ aktiv ist. Die wohnt zusammen in einem großen Haus und der neunjährige Junge wohnt bei seinen oder lebt mit seinen Großeltern und seinen Künstler-Onkels zusammen, weil die Eltern auf den Protesten sind quasi. Man kriegt ein bisschen was von den Protesten mit, wie sich das Land verändert und so, aber eigentlich geht's um dieses Haus, weil das Haus an sich ist der wahre Star des Films, hatte ich das Gefühl. Das ist ein wundervolles Set-Design. Also es gibt so viele Details zu sehen und zu entdecken. Ich habe den mit Untertiteln gesehen, weil er im Original lief und das war ein bisschen schade, weil die Augen gar nicht wussten, wo sie hinschauen sollen. Natürlich wollte ich den Text lesen, aber ich wollte auch alles von dem Film in mir aufnehmen, weil es so wunderschön war und sehr kreative Übergänge, klasse Gegenschnitte irgendwie. Also da ist wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich habe das mit Leuten zusammen gesehen aus der Branche, kann ich jetzt mal sagen, die auch im Set-Design tätig sind bei deutschen Produktionen und die waren auch voll des Lobes von diesem Film. Also wunderschön, Story auch mitreißend, auf jeden Fall eine schöne Familiengeschichte und das gebe ich euch jetzt noch mit fürs nächste Jahr, wenn er denn irgendwann mal in Deutschland startet. La Cache.
Ich habe ihn ja schon gesehen, also wir haben ihn auch und wir haben ihn auch schon besprochen für die Berlinale-Dings. Da war der auch diese Riesenlob
gekriegt. Also du hattest ihn mit drin, ne?
Der
also,
war mega stark und ich habe ja auch gesagt, mein Fazit war ja auch, in dieses Haus möchte man einziehen.
Ja,
das ist so, du möchtest Teil dieser Familie, du möchtest Teil dieser Künstlerfamilie, du müsstest am Tisch sitzen und irgendwie mal trommeln und gleichzeitig ein Brötchen irgendwie durch die Nase ziehen. Also das ist wirklich, das sind wirklich ganz tolle Leute. La Cache gibt's. Ich dachte erst, der Haniger
heißt ja auch. Heißt ja auch, also einfach nur Caché. Hier eben noch der Artikel davor. Also muss man mal und The Safe House, nicht Safe House. Also inzwischen gibt es so viele Filme mit ähnlichen Titeln, ja. Da gucken nicht versehentlich dann doch den Actioner mit Denzel Washington auszuleihen. Sie wundern, warum Mane den nun auf Platz 1 genommen hat. Aber nein, es ist der französische Film. Ich mach's kurz und schmerzlich, damit Patrick noch ein bisschen Zeit hat. Wir haben ja schon sehr ausführlich gesprochen, das ist auch eine Doppelung. Mein Film des Jahres ist natürlich One Battle After Another von Paul Thomas Anderson, weil wir hatten ja ganz am Anfang gesprochen, was macht Kino aus? Genau das ist Kino. Sollte ein Alien mal auf der Erde landen und fragen, wie ist Kino? Wie muss ein guter Kinofilm sein? Schau dir One Battle After Another an. Von Sekunde 1 an geflasht. Tolle Bilder, toller Schnitt, tolle Schauspieler, Schauspielerinnen auch. Und toller Score. Im Grunde alle Gewerke kann man durchgehen. Deswegen jetzt auch neun Golden Globe-Nominierungen. Bei den Oscars wird eine große Rolle spielen. Tolles Kino. Platz 1, One Battle After Another. Und zum Schluss, The One and Only, Patrick. Was heißt The One and Only? Mach dich heute größer, als du bist.
Nee, nee, also, das ist schon richtig. Ihr könnt ruhig auch T-Shirts tragen. Ich habe den Rucksack draußen. Das ist kein Problem. Ich habe die dabei. I Love Patrick steht da drauf. Aber das kriegt ihr
hin. Dein Platz 1.
Es ist das Jahr des Stephen King und es ging dieses Jahr kein Platz, also es ging nichts vorbei an Stephen King dieses Jahr. Mein Platz 1 ist der Feel-Good-Film des Jahres. Solche Filme werden alle 50 Jahre einmal produziert, nämlich das ist ein Film, wo man rausgeht und man das Leben genießt.
Running Man?
Genau. Ich find's krass, dass du Gags über meine Filme machst, ja. Könnt ihr jetzt auch mal sagen, ey, schon wieder so ein scheiß deutscher Film, aber ich bin ja höflich. Und muss sagen, allein, dass er rückwärtig erzählt ist, allein, dass.
Jetzt musst du mal sagen, Life of Chuck.
Life of Chuck ist der Film des Jahres. Ich habe den auch mit. Ist mit Abstand der Film des Jahres, der wirklich so dermaßen ins Ziel getroffen hat, dass ich wirklich noch Wochen danach gesprochen habe, auch mit Leuten darüber gesprochen habe. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es so schade, dass der wirklich unter ferner Liefen gelaufen ist. Mike Flanagan, Horror-Guru, ja, ist die letzten Jahre auch im Netflix-Bereich ja ganz viel gemacht. Aber ich muss sagen, dass er so einen Film macht, dass er versteht, was es, also, dass es den Spirit von Stephen King getroffen hat. Weil es gibt selten Autoren, die wirklich, die kennst du, die Figuren. Das sind Nachbarn von dir, das sind Freunde von dir, mit denen hast du das Leben durchlebt. Und jetzt hat er mal alles auf eine Karte gesetzt und hat mal gesagt, nö, dann nehme ich diesen Mikrokosmos, Universum und Leben einfach mal zusammen. Nichts Geringeres. Erzählt diesen Film in drei Akten auch noch rückwärts und hat mit die schönsten Szenen des Jahres, Tanzszene ist nur ein Beispiel dafür. Aber es geht auch um so vieles, wie das erste Kapitel endet, so endet das. Und wir haben auch ein bisschen darüber geredet, wir wollen auch Filme, die ein bisschen Realismus so abbilden. Dominik hat das so gesagt. Für mich ist genau das in diesen Momenten real. Für mich ist das kein abstruses Gehirngefängnis oder so, sondern für mich hat das ausgemacht, was das Leben ausmacht und deswegen ist Life of Chuck auch das Life des Patrick und deswegen ist das mein Platz 1.
Das hast du schön gesagt. Also finde ich auch wirklich toll, dass es dann doch Doppelung, aber es gab weniger Doppelung als gedacht.
Wir hatten letztes Jahr 5 von 6 hatten wir letztes Jahr, glaube ich.
Letztes Jahr war es krass, das stimmt. Diesmal wirklich ganz unterschiedliche Filme, wir lassen das alles mal sacken. Ihr könnt ja die Sendung auch immer und immer wieder anhören und dann nochmal, wir werden vielleicht auch mal irgendwo die Filme aufschreiben und das nochmal irgendwo posten, weil das wirklich mal ganz interessant ist. Es waren jetzt ja 24 Filme, waren jetzt nicht durch die Doppelung dabei.
Also waren es
wahrscheinlich 21 verschiedene Filme, aber dass man wirklich das mal aufschreibt, weil ich glaube, das ist eine ganz interessante Top 20 oder Top 21 Liste, die man mal sich nachher anschauen kann, weil ich habe ja auch nicht alle Filme gesehen, du auch nicht, Patrick, also keiner von uns. Deswegen,
ja, richtig.
Vielen Dank für die Inspiration. Wir werden jetzt off the records noch weiter diskutieren. Danke, dass ihr zugehört habt. Das waren die Filmhalunken in diesem Jahr, 2025. Uns gibt es aber auch wieder nächstes Jahr.
Erzähl
und dann,
nicht.
Ja, selbstverständlich. Dann wieder spätestens einschalten. Am 3. Januar im neuen Jahr 2026. Oh. Vielleicht ist dann ja schon ein guter Film gelaufen, der es dann wieder in die Top 6 schafft. Gucken wir mal.
Ja. Rental Family, da können wir mal richtig schön Augenmerk drauf schmeißen.
Okay. Mhm. Noch gar nicht gehört.
Na, Hamlet freue ich mich auch sehr.
Da habe ich mich bei eurer letzten Sendung habe ich mich erschrocken, als Rental Family, keine Ahnung, was das ist.
Ja, wir können nicht alles wissen. Macht's gut und hört weiter die Halunken und natürlich weiter Radio Frei.
Tschüss.
Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Thank you.
Chris did get out. He enrolled in the college courses with me. And although it was hard, he gutted it out like he always did. He went on to college and eventually became a lawyer.
Dad, can we go now?
You ready?
Yeah, we've been ready for an hour.
Okay, I'll be right there.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And all